Willkommen zu Imbiss 3000, dem Club der Food Nerds. Mein Name ist Andong.
Und ich bin Peer. Wir reden über Food, das die Republik wirklich bewegt.
Mal im Duo und mal mit Gästen, die genauso auf Essen abgehen wie wir.
Ob Comfort, Food oder Delikatesse.
In der Küche oder auf der Straße.
Gekonntes Schlemmen ist eine Leidenschaft. Und wer sie mit uns teilt, ist herzlich willkommen im Club.
Schmeißt die Fritteusen an, lockert die Gürtelschnallen, denn jetzt geht's los mit Imbiss 3000. Es herbstet sehr in Deutschland, um uns rum, in Berlin, und das macht natürlich Lust auf herzhaftere Küche. Und heute, Per, werden wir über die herzhafteste aller Küchen sprechen. Also wir beginnen eine Mini-Staffel, in der es um die herzhafteste vielleicht aller Küchen geht, nämlich um die Burger-Küche.
Oh ja!
Habe ich zu viel verraten?
Nein, ich habe nicht so viel. Ihr könnt das gleich von Anfang an droppen, das finde ich vollkommen okay. Natürlich ein Thema, was wir von Anfang an in Planung hatten. Was ist der Imbiss ohne einen Burger? Nichts.
Exakt.
Und wir hatten natürlich sehr viel Respekt vor dem Thema und wollten unbedingt auch jemanden am Start haben bei uns im Imbiss-Studio, der sich auch wirklich gut mit dem Thema auskennt. Haben wir auch. Sitzt neben uns und diese Person kann ich natürlich auch gleich vorstellen.
Yeah.
Ein Urgestein der Berliner Gastronomie bei uns heute im Studio. Und sehr happy, dass er endlich bei uns ist. Ich hatte diese Person natürlich schon seit Anfang an in der Planung und bin sehr happy, dass er es endlich geschafft hat. Dieser Mann hat mit seinem Partner zwei Restaurants in Berlin, hat angefangen, Fritten zu machen, aber aus einer Leidenschaft wuchs dann auch ein Burger-Restaurant. Die Berliner werden es kennen, die Restaurants heißen beide Goldies. Meine Damen und Herren, neben mir Vladi Gatschin vom Goldies. Herzlich willkommen.
Woo! Hallo, grüßt euch.
Ey, es ist der erste Gast, der einen Applaus bekommt.
Ja, wirklich. Standing Ovations. Mega happy, dass Vladi da ist. Wirklich, das, was ich vorhin gesagt habe, mit Urgestein ist doch wirklich, war nicht, dass ihr jetzt ewig lang am Start seid, aber euch wegzudenken aus der Berliner Gastronomie fällt mir persönlich sehr schwer. Ich glaube, deine Story und die von deinem Partner Kayo ist ziemlich einzigartig. Vor allem, warum ihr das gemacht habt und wie ihr überhaupt zu einem Restaurant in Berlin kamt. Weißt du was? Warum erzählst du den Leuten nicht genau, wie das zustande kam? Weil ihr seid ja keine normalen Burger-Flipper und keine normalen Frittenbuden-Besitzer, sondern mit einem sehr special Background.
Also wir nennen uns natürlich mittlerweile Imbissbudenbesitzer, aber...
Aber mit Stolz, oder?
Mit Stolz, ja. Aber auf die Nachfrage ergänzen wir es natürlich schon noch ab und zu, mittlerweile nicht mehr so oft, dass wir ursprünglich aus der Sterne-Gastronomie kommen eigentlich. Aber wir sind das natürlich nach 5, 6 Jahren auch ein bisschen leid, das immer wieder neu zu erwähnen. Aber ja, ich habe im V damals gelernt bei Kolja Kleberg und da habe ich Kayo kennengelernt. Und wir sind durch die Arbeit halt beste Freunde geworden und sind dann zusammen nach Wolfsburg gegangen ins Aqua und haben die Sterneküche für uns halt inhaliert und gelebt und dann halt gemerkt, du, das ist einfach gar nichts für mich und für Kayo auch nicht. Wir wollen irgendwas machen für unsere Crowd sozusagen, also für unsere Leute und wieder zurück nach Berlin, aber wir wollen halt nicht irgendwie ein Casual Fine Dining Restaurant oder das, was man halt normalerweise machen würde, wenn man diese Vita ein bisschen hat. Und da haben wir uns entschieden, so du, der einfachste Weg ist doch einfach, wenn wir ganz nach unten gehen und Imbissbude machen, aber mit der Technik und mit dem Know-how, also das, was wir gelernt haben. Und da war das eigentlich naheliegend, dass wir Pommes machen erstmal, weil Pommes niemand gemacht hat. Oder es haben halt Leute gemacht, aber es war nicht im Mittelpunkt. Und ich weiß nicht, wie viele Tonnen wir im Jahr hier in Deutschland konsumieren. Genau, da kommen wir zum Thema Burger. Und es gab so Burgerläden. Und wenn die selbst gemacht waren, dann waren die halt meistens irgendwie dunkelbraun und labbrig. Und dadurch sind wir darauf gekommen, dass wir diese schnöde Beilage in Mittelpunkt stellen.
Da haben wir mal kurz reingegrätscht für die Leute, die vielleicht nicht in Berlin leben und Goldies Pommes noch nicht kennen. Es ist natürlich ein Laden, der das Pommes-Game komplett neu definiert. Also es sind nicht einfach nur Fritten, sondern abgesehen davon, dass ihr sozusagen die eigentliche Fritte perfektioniert habt. Und ich habe ja auch mal für ein Video, war ich mal bei euch zu Besuch und da hast du mir auch alles gezeigt, wie das funktioniert und da können wir auch nochmal drüber quatschen, so wie viel Liebe zum Detail ihr da aufbringt sozusagen, um die perfekte Pommes zu machen. Aber da hört es ja nicht auf, sondern, also korrigier mich, wenn ich das falsch darlege, aber ihr macht ja auch ganz viele Loaded Fries.
Genau, und das ist so quasi eigentlich der Topseller.
Genau.
angefangen hat es wirklich mit reinem Pommes-Konzept und eigentlich haben wir irgendwie damals gedacht, wir machen wirklich nur Pommes mit selbstgemachten Soßen, aber das war in Berlin auch der falsche Laden dafür, also wir mussten irgendwie mehr machen und da kamen natürlich diese Loaded Fries ins Spiel. Wir haben dann immer noch irgendwie im Kopf halt gedacht, positionieren wir uns bei Poutine, also diesem kanadischen Nationalgericht Loaded Fries, wo Pommes ertränkt sind, im Bratensoße, aber das wollten wir nicht, weil das sollte halt schon specialiger sein. Und Amerika, Loaded Fries ist quasi, also wir hatten die ersten 3 Jahre gar nicht den Begriff Loaded Fries. Also wir haben Pommes-Kombos, wir haben die immer nach unserem eigenen Begriff gesucht, nie so richtig gefunden. Und am Ende sind es dann natürlich Loaded Fries geworden. Aber in Amerika versteht man unter Loaded Fries meistens irgendwie Chili Cheese oder halt irgendwie Fried Chicken geschnitten obendrauf. Die Vielfalt ist sehr klein. Ich würde mal behaupten, dass so das auch wahrscheinlich nicht in Amerika so gibt. Also das war schon dann unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir halt sowas wie Ente Peking und genau. Also so verrückte Sachen machen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte.
Das finde ich übrigens geil. Also Peking-Ente war, als ich bei euch war, das war einer meiner absoluten Favoriten, weil das ja auch eins meiner Lieblingsdishes überhaupt ist. Aber gib doch mal ein Beispiel von einer Pommes-Kombo, die es bei euch gibt und was da alles genau drin ist. Zum Beispiel, als ich bei euch war, da hast du mir sehr hoch eine mit, ich glaube mit Bernays irgendwas.
Genau.
Also erzähl mal davon.
Beef in Paris, also das ist quasi also hergeleitet, genau, also, wie gesagt, wir sind so das Anti-Restaurant, was Regionalität zum Teil angeht. Also wir sind sozusagen, stehen für Globalisierung indirekt. Nee, das wollen wir natürlich nicht, aber naja, wir stehen halt für dieses Kosmopolitische, es gibt alles. Und Beef in Paris ist ein Beispiel, dass wir ein klassisches Gericht aus einem Land oder einer Stadt nehmen, also in dem Fall Frankreich, Steak frites quasi. Und das umwandeln und das halt als ein Loaded Fries Gericht machen und wo nicht das Steak als Hauptpunkt auf dem Teller liegt, sondern aufgeschnitten auf dem Pommes und dazu gibt's halt eine Bernays Mayonnaise, angedörrte Tomaten, eingelegte Zwiebeln und wir kreieren halt so ein bisschen das nach und wollen dieses Geschmacksbild so ein bisschen Steak frites quasi damit nachkreieren. Und es klappt mal besser, mal schlechter. Jetzt haben wir tatsächlich auch so eine israelische Variante, wo wir mit Schuk und einem gekochten Ei und Aubergine arbeiten. Aber wir wollen so, dass dieses Geschmacksbild, was man sich vielleicht von seiner Israel-Reise oder von seiner Paris-Reise irgendwie in dem Kopf hat, irgendwo so im Kopf aufploppt. Wie
mein
bei der
Favorite, Trüffelmayo mit einem Berg von Trüffeln oben drauf. Ihr habt ja den Pommesladen mal aufgemacht, 2017
glaube ich, 2017, genau.
Und habt angefangen Pommes zu machen, das zu perfektionieren und dann irgendwann habt ihr angefangen mit Chicken, weiß ich
genau,
noch.
Genau, dann haben wir Fried Chicken angefangen.
Ich war bei euch, hab die ein bisschen erzählt, so, ah, wir haben voll Bock auf Chicken und jetzt machen wir erstmal Fried Chicken hier auf unsere Art. Und dann irgendwann hast du gemeint, so, ja, jetzt machen wir bald so ein Fried Chicken Sandwich auch, weil irgendwie wollen wir ein bisschen mehr machen. Dann irgendwann so Richtung Lockdown, weiß ich noch, kam es mal so, ja, und weißt du was? Ich hätte mega Bock drauf, mal auch einen Burger zu machen. Es gibt einfach keine guten Burger in der Stadt und fuck it, ich glaube, ich muss es selbst machen.
Eigentlich genau so war's. Wir haben sehr lange mit Burgern gewartet, weil wir hatten eigentlich einen Grundsatz, dass wir nie Burger machen. Das war für uns eigentlich so unsere Kernaussage, weil für unser Pommes-Konzept, um die Pommes im Mittelpunkt zu stellen, darf da kein Burger an der Seite sein, weil sonst werden wir halt ein Burgerladen mit Loaded Fries. Also mein Favorite Burger war und ist quasi halt Bürgermeister immer so ein bisschen gewesen und auch irgendwie lokal und bei mir um die Ecke vom Laden gewesen, also links am Schlesischen Tor, rechts am Cottbusser Tor.
Für die, also sich so wissen, also Bürgermeister natürlich eine Institution in Berlin, angefangen in einer alten Toilette unter dem Schlesischen Tor in Kreuzberg. Und etwas, was natürlich jedem und den meisten Berlinern sehr nah am Herzen liegt. Ja. Mittlerweile gibt es, glaube ich, fast 10 Filialen.
Ja. Genau.
Und die alle auch in-house betrieben werden und, glaube ich, auch bestimmt mal bald außerhalb von Berlin auftauchen würden. Also alles andere würde mich wundern. Und natürlich auch vor allem ein Burgerladen, der sich in den 20 Jahren, wo es jetzt schon gibt wahrscheinlich, auch stetig weiterentwickelt hat.
Deswegen, und der arbeitet weiter. Also Chebo, der arbeitet weiter jeden Tag an seiner Fleischmischung und so. Also der hat auch keinen Stillstand. Das merkt man auch, wenn man es ein bisschen beobachtet. Ja, es gibt natürlich viele Stimmen, die jetzt sagen, nachdem er jetzt 10 Läden hat, die sind irgendwie schlechter geworden. Ich war gerade erst zufälligerweise vor ein paar Wochen an der neuen Filiale in der Warschauer Straße. Da war ich einer der Ersten, der gerade gekommen ist. Da war der perfekt. Also ich glaube, das hängt dann mitarbeiterabhängig
total.
Und so.
Ich esse jetzt mich viel davon.
Und das gleiche Thema ist ja bei Five Guys, sobald du halt ein Franchise-Konzept hast mit Frischfleisch, ist es gar nicht möglich, in meinen Augen dieselbe Qualität zu garantieren. Ich weiß nicht, wie das bei Shake Shack weltweit ist, aber in meinen Augen ist das nicht möglich. Also, und dann kann man halt einen guten erwischen oder nicht. Aber bei uns war es halt so, diese 5 Jahre, wir waren mindestens einmal die Woche am Wochenende nach der Arbeit bei Bürgermeister. Also wirklich. Und da kam das halt schon langsam so ein bisschen aus Amerika. Smashburger gibt es dort schon seit, keine Ahnung wie viel, 30, 40 Jahren. Ist jetzt nichts Neues, aber es, in Amerika, in L.A. und so ist ein neuer Hype drumherum entstanden. Und es kam so langsam rüber und irgendwie hat man das schon so ein bisschen durch Social Media mitbekommen und so. Vor 3 oder 2 Jahren so waren die ersten Fragen so, ja, wird ja nicht lange dauern, das wird schon jemand anders machen. Und irgendwann nach dem 20. Mal Bürgermeister denkst du, oh, also ich würde jetzt auch extra wohin fahren, um einfach nochmal einen anderen Burger zu essen. Also um einfach einen in derselben Qualitätsstufe oder im selben, es geht ja nicht um die Fleischqualität, sondern es geht um diese Komposition und ums Gesamtpaket vom Burger. Und so gab es das halt irgendwie nicht. Also so ein Burger, der die Eatability hat, außer sowas wie bei McDonald's, gab es einfach nicht. Und es gab einfach keine Ausweichmöglichkeit zu Bürgermeister. Und so ist die Idee entstanden, wenn in einem Jahr keiner einen Smashburger macht, dann machen wir das quasi so. Also dazu muss man sagen, Bürgermeister ist auch eine Art Smashburger. Der ist halt nur etwas dicker gesmashed.
Da wollte ich gerade sagen, wir haben ja noch gleich eine ganze Folge, wo wir nochmal darüber reden, was die unterschiedlichen Stile der Burger ausmacht. Da werden wir gleich noch richtig tief eintauchen. Ich glaube, bevor wir in dieses Thema einsteigen, wollen wir dich hier ein kleines bisschen entlasten oder auch genau andersrum oder auch belasten. denn ich glaube, unser Publikum hat jetzt einen ganz guten Eindruck davon, wie sehr du Burger magst, wie sehr du dieses Thema feierst. Bevor wir die nächsten 3 Folgen genau diesem Thema widmen, hat Per noch eine kleine Probe.
So ist es. Meine Herren, heute ist die Eröffnungsfolge für diesen neuen Gast und in unserem neuen Format bedeutet das eines, nämlich eine neue Folge von Das Spiel. Und in dem heutigen Spiel werden nämlich Andong und Vladi jetzt ausbatteln in dem großen Imbiss 3000 Burger-Quiz natürlich.
Ein Burger-Quiz?
Denn
oh
sonst?
Gott.
Was denn sonst?
The pressure is on.
Ja, es lag bei mir heute, ein Quiz auf die Beine zu stellen. Ich habe gedacht, so, Burger macht nicht wirklich Sinn, die Jungs, weil es Experten so. Aber ich glaube, genau deswegen machen wir jetzt einen Burger-Quiz.
Okay.
Um euch mal richtig auf die Probe zu stellen. Es sind tatsächlich ziemlich allgemeine Fragen. Es gibt insgesamt 4 Fragen, die jeweils mit einem Punkt belohnt werden. Und falls es nach diesen 4 Fragen einen Gleichstand gibt, gibt es eine alles entscheidende Schätzfrage. Wie immer. Wie immer auch darf Vladias Gast entscheiden, ob er eine Frage zuerst beantwortet oder ob er diese erste Antwort seinen Gegenspieler Andong überlässt. Das heißt, du entscheidest bei jeder Frage, wer anfängt.
Aus spieltaktischen Gründen wähle ich natürlich das Andong, die erste.
Du darfst doch zuerst die Frage hören.
Du darfst bei jeder Frage einzeln entscheiden.
Ja, das ist ein echter Vorteil.
Okay, voll. Bei manchen Fragen gibt es Alternativen, bei manchen nicht. Ihr werdet es fahren.
Okay.
Deswegen eine Frage an euch. Seid ihr ready für das Burger-Quiz?
Ich hoffe.
Yes.
Na, alles klar.
I'm ready.
Erste Frage, halten wir ziemlich einfach. Eine 50-50-Frage. Zwei der bekanntesten Burger, die es gibt, sind natürlich der Big Mac von McDonald's und der Whopper von Burger King.
Oh ja. Und welcher ist besser, ist die Frage, oder?
Das ist natürlich eine Frage, die sehr subjektiv ist und euch überlassen ist. Nein, mir geht es eigentlich um eine ganz andere Sache, nämlich welcher dieser Burger eigentlich der älteste ist. Denn einer dieser Burger hat 10 Jahre mehr auf dem Buckel als der andere. Und deswegen die Frage an euch. Der eine Burger wurde 1957 erfunden, der andere 1967.
What?
Welcher davon ist der Big Mac und welcher davon ist der Whopper? Vladi, antwortest du zuerst oder überlässt du das Andong?
Ich kann auch gerne antworten.
Alles klar. Okay. Okay. Welcher Burger wurde 1957 erfunden und welcher 1967?
Also aus Schätzung würde ich sagen, der Whopper wurde als erstes erfunden und danach kam der Big Mac, weil McDonald's hat eigentlich am Anfang den Quarter Pounder gehabt. Ich glaube, der kam erst später.
Anno, du kannst euch dasselbe antworten, wenn du willst.
Ja.
Das ist dir vollkommen überlassen. Also, es ist einfach so, die richtige Antwort gibt einen Punkt, die falsche null Punkte.
Ich würde tatsächlich auch sagen, dass es der Whopper ist, denn der Whopper, finde ich, ähnelt einem klassischen Burger deutlich mehr als ein Big Mac, der ja, wenn man sozusagen so die Roots des Burgers sich anguckt, dann doch ein Stück weit sich aus dem Fenster lehnt. Daher sage ich auf jeden Fall auch Whopper.
Ihr antwortet beide Whopper 1957 und Big Mac 1967. Mhm. Das ist eure finale Antwort.
Ja.
Alles klar. Vollkommen richtig natürlich. Der Whopper wurde zuerst erfunden und der Big Mac als Alternative dazu. Aber heutzutage ist natürlich der Big Mac mit Abstand der erfolgreichste Burger des ganzen Marktes. Verkauft über dreimal so viel wie jeder andere Burger. McDonald's verkauft pro Sekunde 72 Burger weltweit. Nur als Info.
Okay.
Zweite Frage. Mhm. Seid ihr ready?
Yes.
Es gibt natürlich weltweit unendlich viele Burger-Alternativen. Jedes Land hat sich seinen eigenen Burger zusammengeschustert. In Dänemark isst man gerne das Böf-Sandwich. Das Böf-Sandwich ist ein einigermaßen klassischer Beef-Burger, oft mit Ketchup, vielleicht mit Mayo, auch mit Senf, oft mit Remouladensoße in einem Patty. Aber beim Böf-Sandwich gibt es eine finale Zutat, die auf eine sehr gewisse Art und Weise auch serviert wird. Deswegen die Frage an euch. Was für eine Zutat ist es, die zu dem Burger gereicht wird? Und wie genau wird diese Zutat serviert? Bei zwei richtigen Antworten hier bin ich sogar willig, zwei Punkte zu vergeben. Deswegen extra Perk-Frage. Vladi, wer fängt an?
Anno,
fängt
an.
Also.
Es geht um die Beilage von dem Sandwich. Oder was mit drauf ist.
Ja, das ist so. Ich kann sagen, dass es drauf ist. Ich kann so viel verraten. Es ist tatsächlich auf dem Burger. Und es ist eine spezielle Zutat, Nummer eins. Und es wird auch auf eine sehr spezielle Art und Weise auch serviert.
Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Ich habe also, erstmal, ich komme hier clean. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich muss komplett raten. Und das finde ich, ziemlich schwierig, weil auch der Name Böf Sandwich gibt sehr wenig her. Ich habe wirklich keine Anhaltspunkte. Alles, was mir einfällt, sind dänische Hot Dogs. Und wenn ich dann überlege, was da irgendwie oft drauf ist, dann komme ich sofort auf die Gurken. Und auch wenn ich nicht glaube, dass es stimmt, ich sag einfach mal, da ist eine Art Gurkensalat drauf und der wird gequickpickelt. Also es gibt irgendeine spezielle Art und Weise, wie dieser Gurkensalat schnell mariniert wird und das kommt dann auf den Burger. So, das ist jetzt komplett geraten, aber jetzt mal ernst.
Alles klar. Gurken, Quickpickel.
Mhm. So, also bei mir ist es genauso, ich habe gar keine Ahnung und genauso, genau das gleiche hätte ich mir hergeleitet, wobei ich vergessen habe, ob da schon Gurken mit drauf sind. Meine Überlegung wäre jetzt Röstzwiebeln vom Hotdog da mit drauf. Aber genauso hätte ich es mir auch hergeleitet vom Hotdog her und...
Alles klar.
Das aber irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ob das
stimmt. Ja, wahrscheinlich haben wir beide
nicht.
Ist nicht
so speziell, die Zutat.
Es ist auch eine schwierige Frage.
Bin ich gespannt.
Aber es ist eine ziemlich geile Art und Weise, das zu servieren. Also, folgendes. Beim Böf-Sandwich wird am Ende Bratensoße genommen, die aber, sehr wichtig, über den ganzen Burger gegossen wird.
Und what?
Ein Riesenpint mit Bratensoße wird über den ganzen Burger auf dem Teller gegessen. Und hast du einfach einen Burger dort stehen, der einfach in Bratensoße steht und trieft. Okay. Ziemlich pervers, aber ziemlich geil.
Ist das gut, Per?
Das ist nicht schlecht.
aber alles ist richtig aufgeweicht.
Ja. Ich habe einen Kumpel, der hat mal das nicht mit mir, aber mit meinem dänischen Kumpel in Kopenhagen gegessen. Und der hat seitdem Magenprobleme. Also so seit 10 Jahren. True story. Philipp, tut mir leid. Aber ja, so ist es.
Okay.
Alles klar, keine Punkte. War eine schwierige Frage.
Es steht weiterhin 1-1.
Es steht weiterhin 1-1. Mhm. Dritte Frage. Es gibt in der Flugindustrie einen Begriff. Der $100 Hamburger. The $100 Hamburger. Vor allem aus den Staaten. Was versteht ein Pilot unter diesem Begriff? Ihr bekommt drei Alternativen. Okay?
Aha, okay.
Erstens, ist es ein Flugmanöver innerhalb des Showflyings, in dem er eine 360-Grad-Tunnelrolle durchführt? B ist ein Codewort, der von Flugbegleitern genutzt wird, um Piloten über einen anstrengenden Passagier zu informieren. Oder C ist es ein kurzer Flug, um irgendwo hinzufliegen, dort eine Mahlzeit zu essen und dann zurückzufliegen. Also, drei Alternativen. A, ein Flugmanöver, der Tunnel quasi. B, das Codewort für einen anstrengenden Passagier. Mhm. Oder C, ein kurzer Flug, um irgendwo hinzufahren, eine Mahlzeit zu essen und dann zurückzufliegen. Lani, du entscheidest, wer anfängt.
Andong darf zuerst.
Okay. Ich merke schon.
Der 100-Dollar-Hamburger.
Also tatsächlich am einleuchtendsten finde ich Antwort C, der schnelle Flug für den Snack. Aber das ist zu straight, das ist zu naheliegend. Und weil ich denke, dass Per uns so ein Curveball hier schmeißt, denke ich einfach mal, es ist Antwort B, der belastende Passagier, der so 100-Dollar-Hamburger, also irgendwas Billiges, will er aber ganz extra und ganz fancy haben. So, deshalb sage ich B.
B? Alles klar. Nadi?
Ich würde tatsächlich C sagen. Ich weiß nicht, was früher im Flug gekostet hat innerhalb der Staaten, aber wenn damals 100 Dollar viel wert waren für einen Flug, kann ich mir... Also wäre das am naheliegendsten.
Okay.
Alles klar. Antworten sind gelockt. B von Andong, C von Vladi. Die Antwort ist C. Der Flug, der innerhalb von Piloten nutzt wird. Kurz mal irgendwo hinzufliegen, eine geile Mahlzeit zu essen und dann zurückzufliegen. Am selben Tag, wohlgemerkt, wird von Piloten oft in den Staaten
gelockt. Hast du schon mal einen 100-Dollar-Hamburger gegessen, Per?
Tatsächlich, muss ich nachdenken. Habe ich das schon mal gemacht? Das ist gut möglich. Bewusst nicht. Aha. Unbewusst? Wahrscheinlich auch nicht, tatsächlich. Ich würde sagen, nein.
Also
nein.
Ich bin noch nie für ein Essen irgendwo hingeflogen, aber ich bin schon mal morgens hingeflogen, nach Kopenhagen war das, und dann am selben Tag zurückgeflogen. Das habe ich schon mal gemacht und ich habe da auch was gegessen. Also so technically, ja.
Ja,
ich hatte schon mal.
Stimmt Hanne, schon, technically
wahrscheinlich. Es ist ein verdammt komisches Gefühl, morgens in ein anderes Land zu fliegen und am selben Tag wieder zu. Das ist sehr strange. Vladi, hattest du schon mal sowas?
Nee, leider nicht. Also von sowas würde ich träumen.
Gibt es eine
Vorstellung, so nach Paris zu fliegen, in so ein 3-Sterne-Restaurant, kurz mal essen zu gehen und dann abends wieder zurück?
Gibt es einen Burger auf der Welt, den du so geil fandest, dass du sagen würdest, ich würde nochmal hinfliegen?
Das wäre ganz schön weit, also in den Staaten auf jeden Fall.
Aber da gibt es Burger.
Also ich habe dieses nächstes Jahr vor, dahin zu fliegen, aber für einen Tag, also macht irgendwie keinen Sinn.
Das ist das Ding, ne? Man will einfach mehr machen, ne?
Ja, man muss dann einfach, in den USA gibt es so viel, da muss man einfach mehr machen.
Das stimmt wohl. Okay.
Damit, meine Herren, steht es 2-1 für Team Bloody.
Jetzt
seid ihr bereit für die nächste Frage.
Jetzt um die Wurst.
Alright, Nummer 4. In Australien gibt es kein Burger King.
Das ist richtig.
Das wusste ich nicht.
Denn nach einem Namenstwist hier hat die Kette dort einen anderen Namen. Mhm. Andong nickt ein bisschen, das ist gefährlich für Vladi hier. Mhm. Und ich will natürlich wissen, was dieser Name ist. Und dafür gebe ich euch drei Alternativen. A, Hungry Jack, B, Burger Stacks oder C, The Lot. Drei Alternativen. Hungry Jack, Burger Stacks oder The Lot. Vladi, du entscheidest, wer anfängt.
Ja, ich kann diesmal mal anfangen. Ich würde Hungry Jack aus dem Bauch heraus einfach mal sagen.
Hungry Jack? Antwort A. Alles klar.
Also, ich kann ja sagen, ich kenne die Antwort. Ach so. Ich kenne die Antwort, ich weiß sie. Ich war in Australien, ich war tatsächlich schon mal in diesem Laden essen, in diesem Etablissement. Ich glaube, Pers ist eine halbe Fangfrage. Ich glaube, der Laden heißt Hungry Jacks mit einem S hinten dran.
Aber das kann gut sein.
Aber das ist jetzt natürlich jetzt Haarspalterei. Wenn aber auf jeden Fall ist das die richtige Antwort. Hungry Jack ist richtig.
Okay.
Und ich finde es natürlich, ich hatte mich fast schon gefreut zu gewinnen. Aber Vladi hat auch Hungry Jack gesagt. Per, habe ich recht?
Es ist Hungry Jack, war Hungry Jacks, wie du es richtig gesagt hast. Und die Story ist folgende. Als Burger King in den, ich will es nicht falsch sagen, aber ich glaube in den 80ern, sich in Australien etablieren wollte, gab es dort schon einen Burger King. Das heißt, dann wählte man einfach einen anderen Namen. Und sogar danach, als das Trademark auslief und nach einem internen Rechtsstreit zwischen der Hungry Jack Sparte und Burger King dann der Hungry Jack Sparte in Australien zugesprochen wurde, den Namen Burger King zu benutzen, wählte man trotzdem den Namen Hungry Jack zu behalten. Und deswegen gibt es immer noch heute keinen Burger King. Aber es wird auch nie einen Burger King geben wahrscheinlich.
Wisst ihr, was der Kicker ist an dieser Story? Die sind auf den Namen Hungry Jack gekommen, weil der Marketingleiter Jack hieß und er einfach so sagte, ey, dann lass doch Hungry Jack machen.
Echt jetzt?
Ja. Irgendwie, ja. Der Filialleiter, Marketingleiter, irgend so ein hohes Tier.
Aber
bei Hungry
die ganze
Jack.
Aufmachung ist dieselbe, oder?
Ja, das Logo sieht auch haargenau so aus.
Ja, okay, das macht natürlich Sinn.
Ja. Ja, schmeckt genauso kacke.
Da stehen wir jetzt nach den vier Fragen bei einem Stand von 3-2 für Vladi.
So ist es.
So ist es eigentlich.
Yeah. Ich nehme meine Niederlage mit Würde.
Wir können einfach eine letzte Frage, meine entscheidende Frage als Kickerfrage stellen. Okay. Vielleicht gibt es nochmal einen Bonus.
So eine Ehrenrunde?
Eine Ehrenrunde, genau.
Okay.
Und wir sind ja, wie gesagt, alles 80s Kids hier. Und es gibt ja den Big Mac Index.
Oh ja.
Der Economist hat mal in den 80ern den Big Mac Index erfunden. Das ist ein ökonomischer Leitindex, um die Kaufkraft zwischen Ländern zu vergleichen. Das heißt, man schaut, wie viel Big Macs bekommt man für $50 und schaut einfach auf Preisunterschiede. Daher die Frage an euch, was glaubt ihr, kostete in den Staaten 1980 ein Big Mac?
Oh.
Das heißt, in US-Dollar...
1980.
Okay.
Unknown, du musst anfangen.
$1.29.
Ich hätte sowas um die $2 gesagt.
$1.29 und $2. Und die Antwort ist tatsächlich... 1,60.
Okay.
Oh,
wow. Warte mal, jetzt müssen wir mal rechnen.
Genau, so ein bisschen mit 31 näher dran.
Aber Andong, leider wird das nicht helfen. Denn in dem regulären Quiz haben wir einen klaren Gewinner, nämlich Vladi Gatschin aus dem Goldis. Herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet natürlich Folgendes, wie immer, das haben wir vorhin nicht gesagt, dass wir nachher für den Lunch stehen. Den Post,
so ist
Imbiss, Lunch, die Verpflegung geht auf unsere Kosten, mein Lieber.
Ach, danke schön, das nehme ich gerne an.
Wir sind gleich wieder zurück mit neuen Burger-Folgen.
Wir sind in ein paar Tagen wieder zurück.
In ein paar
zurück.
Tagen, deswegen ist ja gleich, das ist ja wirklich ums Eck. Wir werden insgesamt 3 weitere Folgen in dieser Mini-Burger-Staffel im Imbiss aufnehmen. Wir tauchen natürlich tief in das Thema Burger ein und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Also, seid wieder am Start, wenn es heißt Imbiss 3000 mit Vladi Gatschin. Ciao.
Ciao.
Das war Imbiss 3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische Podcasts serviert werden.
Und schießt uns doch auch gerne gleich 5 goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber.
Auf Instagram findet ihr uns unter @imbiss3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello@imbiss3000.de.
Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback.
Die Imbiss-Redaktionsleitung ist Rebecca Hoffmann, den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dann.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.